Tim Kelberer wusste schon immer, dass seine berufliche Zukunft in der Modebranche liegt. Auf der Suche nach einem studentischen Aushilfsjob landet er in der Münchner Filiale von Warmland, einem Herrenausstatter aus Hannover. Doch damals ahnt er noch nicht, wo er 5 Jahre später stehen wird. In nur wenigen Jahren arbeitet er sich vom einfachen Verkäufer hoch zum Head of Marketing. Als Warmland dann durch einen Investor verkauft werden soll, übernimmt Tim mit 2 Arbeitskollegen das Unternehmen in einem Management-Buyout. Zur Warmland-Gruppe haben damals über 500 MitarbeiterInnen und 12 Retail-Stores gehört. Da das Unternehmen hohe Verluste eingefahren hat, setzt die neue Geschäftsführung auf Umstrukturierung. Im Podcast spricht Tim ausführlich über diese Prozesse und über seinen Werdegang im Unternehmen. Weiterhin gibt er einige Prognosen zur Zukunft des Einzelhandels ab und er berichtet, wie er die Retail-Brand digital neu aufstellen wird. Tim, geil, dass du da bist.
Vielen Dank, dass ich da sein darf. Freut mich sehr.
Ich habe heute Morgen meiner Verlobten gesagt, ich nehme einen Podcast auf mit dem Warmland, Inhaber, CEO. Da hat sie gesagt, gehört das nicht Dagmar Wöll? Wie ist es?
Ja, wie soll ich sagen? Wie du es beschreibst, es war schon mal so, dass wir Teil von diesem Ludwig Beck-Konstrukt waren.
Und Ludwig Beck gehört zu Dagmar Wöll?
Genau, und Ludwig Beck hat Verbindungen zu Dagmar Wöll, denn der Christian Greiner, der Vorstandsvorsitzende von Wöll mittlerweile und auch von Ludwig Beck, hat eben die Verbindung, dem sein Vater ist, der Hans-Rudolf Wöll. Und das ist quasi so die Connection, die wir haben. Und deswegen dachte auch damals jeder, als wir noch Teil von Ludwig Beck waren, dass wir Teil von Wöll sind, was effektiv nicht so war. Aber es gab eben diese Verflechtungen und das ist der Hintergrund gewesen. Und es wurde wild, als wir dann die Möglichkeit hatten, 2019 das Ding zu übernehmen.
Hast du davor bei Warmland gearbeitet?
Ja, tatsächlich. Also es war so, ich habe meine, wenn du so möchtest, Karriere bei Warmland gestartet. Ich bin eigentlich gebürtiger Nürnberger. Franke, man hört das noch so ein bisschen.
Aber nett arg, muss ich sagen.
Nett arg. Ja, aber die Sache ist, ich habe jetzt in Niedersachsen gewohnt. Und da bildet man sich sehr viel darauf ein, das reinste Hochdeutsch zu sprechen. Und da wird dir das abgewöhnt. Aber so zügig, das glaubst du nicht. Und ich komme eigentlich aus Nürnberg, habe dann in München studiert. Und wenn du in München studierst und wohnst, brauchst du einfach unwahrscheinlich viel Geld, weil die Mieten halt auch schon vor 8 Jahren halt unwahrscheinlich teuer waren. Und dann bin ich damals auf die Suche gegangen, weil ich gesagt habe, hey, ich brauche einen Job. Also eigentlich brauche ich mindestens einen Job, um das alles so ein bisschen finanzieren zu können. Und dann bin ich einfach in die Stadt marschiert und dann bin ich am Marienplatz rausgekommen und da war Warmland. Und ich bin reinmarschiert und habe gesagt, hey Leute, ich brauche einen Job. Und ich hatte davor keine Kontaktpunkte zu Warmland. Ich wusste nicht mal, was das für ein Laden ist, aber es sah irgendwie ganz cool aus. Ich dachte mir, okay, Mode interessiert bin ich, das heißt, das könnte passen. Und dann habe ich dort angefangen und habe dort Anzüge verkauft. Und das war mein Start bei Warmland. Und dann,
war das dann eine Teilzeit neben dem Studium?
Genau. Ich habe 20 Stunden die Woche gearbeitet und war dann immer von 17 bis 20 Uhr am Samstag da und habe halt Anzüge verkauft, so gut ich es konnte. Und ich habe das relativ gut gemacht. Und insofern kam es dann irgendwann so weit, dass man sagte, okay, das mit Tim, ne? Das läuft irgendwie ganz gut. Und dann ging es auch in die Praktikumsphase rein im Studium. Und dann hatte ich mehrere Möglichkeiten. Ich hätte damals zu BMW gekommen, was ich sehr spannend fand. Zu MCM nach Zürich, was ich auch unwahrscheinlich spannend fand, weil da war das noch so dieses Hype-Thema. Weißt du noch, diese weißen Schuhe mit diesem MCM-Emblem? Und ich dachte mir so, cool, das ist es. Und ich hatte damals einen sehr, sehr coolen Verkaufsleiter bei Warmland, der sagte, hey, in den anderen Companies, da wirst du Kaffee kochen und bei uns darfst du was machen. Und das war für mich Argument genug, dass ich sagte, okay, ich fange bei Warmland an. Und hatte erst mein Praktikum gemacht. Dann war
Wie lange ging das dann?
6 Monate war das
zu der Zeit. Und dann Vollzeit quasi das
Praktikum. Genau, volle Kalosche, gib ihm. Ne? Dann bin ich irgendwann umgestiegen und dann haben sie gesagt, hey, willst du nicht tatsächlich fest hier anfangen? Und dann habe ich quasi meine Bachelorarbeit geschrieben, habe noch bei Warmland festgearbeitet, damals als Assistant Retail Manager, dann aufgestiegen zum Associate Retail Manager. Und dann habe ich mich damals inhaltlich sehr, sehr gut mit dem Christian Greiner, dem damaligen Vorstand verstanden und der fragte mich dann irgendwann, hey Tim, hast du nicht Bock, das Marketing zu machen? Und ich dachte mir so, ja, ich bin jetzt 23 Jahre alt, ja klar, na sicher mache ich das. Also in dieser Naivität, dieser Grundnaivität, in der ich da drin steckte und dann sagte ich, ja klar, mache ich gerne. Ne? Und dann war ich Head of Marketing, als ich 23 war, was absolut schon wild war, weil es ist ein unfassbar junges Alter. Ich hatte absolut gar keine Ahnung, was ich mache, aber ich habe es halt einfach gemacht. Und die Grundnaivität, ich habe das schon ein paar Mal irgendwie gesagt, die habe ich mir beibehalten. Und diese Grundnaivität ging dann eigentlich auch in den Prozess rein, als man, als Ludwig Beck dann damals entschieden hat, es mit Warmland, das ist nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, von der Umsatzentwicklung, von der Ertragsentwicklung, insgesamt von der Kultur vielleicht auch. Und dann sagte man, das mit Warmland, das stoßen wir jetzt ab. So, und dann, wir waren damals in der Bereichsleiterebene, ich mit zwei Mitmanagern, mit denen ich das dann im MBO dann herauslösen durfte. Und ich sagte, hey, aber Moment, wir wissen doch einigermaßen schon, was schiefläuft. Also das sind jetzt auch nicht so die ganz verrückten Sachen. Also natürlich ein kulturelles Thema, extrem kulturell. Also die Kultur war schlecht, denn sie war nicht da. das kann man wirklich so sagen. Und auf der anderen Seite, hey, Digitalisierung voll verpasst. Viel zu viel Kohle in vermeintliche Kreativität gesteckt. Also irgendwie da so High-End-Produktionen, aber Online-Shop, ja, nee, machen wir nicht, brauchen wir auch nicht. Ne? Aber in dem Bewusstsein zu sagen, okay, irgendwann für Omnichannel wäre es schon mal wichtig, aber jetzt nicht. Ja. So. Und dann musst du dir vorstellen, hatten wir halt auch einfach gar keinen Online-Shop. Wir hatten keinen Online-Shop, wir hatten kein CRM-System, wir hatten keine digitale Infrastruktur. Und ich dachte mir, hey, das allein gibt mir schon die Motivation zu sagen, wenn ich die Möglichkeit hätte, das zu bewegen, dann werde ich es machen. Und genauso dazu kam es dann irgendwann. Dann haben wir in so einer Schulfix immer so ein bisschen gewettert und haben gesagt, ja, aber Leute, wir müssen das machen, wir müssen das machen, wir müssen das machen.
Also ihr dann mit dem Eigentümer?
Genau, mit dem damals Christian Greiner und mit dem Dieter Münch zu seiner Zeit. Und also der eine war der Finanzvorstand und der Christian Greiner war für den ganzen Rest verantwortlich. Und irgendwann sagte er dann zu mir, so off the record, ja, Tim, man kann es nicht immer nur sagen, dass man es besser machen möchte, man muss auch mal besser machen. Und ich sage, aber was meinst du denn jetzt? Ja, mache ich doch, ne? So, das war meine Haltung. Und dann sagt er, ja, dann nehmt es ernst, dann nehmt euch die Verantwortung und dann macht es. Dann habe ich gesagt, okay, aber was konkret meinst du jetzt? Und dann sagt er, macht ein MBO.
So, dann dachte was ich heißt
so,
MBO?
Ja, genau, dann dachte ich mir so, fuck, ey, MBO schon mal gehört, was war denn das jetzt? Nochmal kurz gegoogelt, damit ich nicht irgendwie so komisch auf. Ich sage, ja, MBO, ja, cool, Management Buyout, ist ein Thema. Und dann wurde
also es halt tatsächlich. Also für alle nochmal, Management Buyout bedeutet, dass das Management, genau, die das operativ leiten quasi.
Genau, auch in die Geschäftsführung und in die Gesellschafterrunde aufsteigen und eigentlich, ich sag mal so, die das operativ machen, auch strategisch übernehmen. So kann man das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Und genauso haben wir das dann gemacht und wir mussten halt wir mussten was reinbieten, ja, wir mussten Geld reinbieten, um dann auch letztlich andere Mitbietende dort auszubuden. Und das haben
was
wir gemacht.
Was sagt man für so ein Warmland?
Das kann ich so transparent nicht sagen. Also sagen wir es mal so, wenn du davor Student warst, tust dir weh. Ja?
Also 100.000 Euro?
Nein, du musst schon insgesamt mehr hinlegen. Also wir haben in der Runde schon deutlich mehr hingelegt. Nee, ganz so viel war es nicht.
Okay,
ganz so viel war es nicht, aber trotzdem war es ein signifikant hoher Wert. Und die spannende Sache, die eigentlich dahinter hing, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, wenn ein Unternehmen defizitär ist.
Also Verlust macht.
Genau, wenn das verlustreich ist, das Unternehmen, dann muss das kein Geld kosten. Dann kann es für sowas auch einen negativen Kaufpreis geben. Das heißt, man bekommt eine gewisse Summe mit auf dem Weg, um eigentlich die Unternehmung aufrechtzuerhalten. Ja? Und nicht zu sagen, okay, hier Leute, jetzt übernehmt das, aber wenn wir jetzt mal so ganz platt rechnen, geht euch eh Mitte nächsten Jahres das Geld aus. Also das ist ja auch keine Perspektive. Ne? Und insofern haben wir noch einen signifikanten Wert mit auf den Weg bekommen, um das Geschäftsmodell weiter zu betreiben. Aber jetzt nicht so viel Kohle, dass du sagen kannst, ey, cool, Investitionen, gar kein Thema, so, wir ziehen das durch, sondern einfach signifikant viel Geld, um überleben zu können. Ja.
Können wir das nochmal, also der Vorstand, du bist Vollzeit also reingegangen und dann, wie lang war diese Zeitspanne, bis das quasi wirklich ernsthaft Thema wurde, dass du das übernimmst?
Ja, das ging super schnell. Also das war tatsächlich so, das waren 3 Monate. Ja.
Krass.
Und dann, also dann war das von, fuck, ich brauche Kohle, bis hin zu, ja, jetzt sitzt du beim Notar und unterschreibst 67 Seiten und weißt jetzt gar nicht mehr so richtig, was du unterschreibst, aber du unterschreibst es. So. Und das war der Prozess. Und
also 3 Monate, ja. Und es bedeutet, habt ihr dann eine neue Gesellschaft gegründet oder wie läuft das ab?
Genau. Wir haben eine Gesellschaft gegründet, die das dann quasi übernommen hat, in der das aufgegangen ist. Und dann haben wir das dann im Nachgang nochmal quasi zusammengefasst und fusioniert. Wir haben es verschmolzen auf eine Gesellschaft, weil es ein bisschen kompliziert war mit den ganzen Untergesellschaften. Einfach, dass es auch nach außen hin relativ einfach auftritt. Genau.
Okay, und du hast aber gesagt, hey, ihr musst, wie viele Leute wart ihr dann? Drei Leute aus dem Management, ja, haben dann eine neue Firma gegründet. Genau. Wormlet 2 GmbH nennen
genau,
wir es mal.
Genau, die Erwerbs GmbH und die hat das erworben.
Und dort in diese Erwerbs GmbH habt ihr Geld reingesteckt dann?
Genau.
Diese, sage ich mal, zwischen 100.000 und 1 Million?
Ja, genau, irgendwo dazwischen.
Irgendwo dazwischen. Die hat dann, sage ich mal, das originale Wormlet 1 aufgekauft. Aber wie ist das, weil du eben gesagt hast, ihr habt, um das aufzukaufen, habt ihr einen negativen Kaufpreis bekommen.
Ja, genau.
Das bedeutet, ihr habt sogar Geld dafür bekommen, dass ihr Wormlet...
Dass wir das weiterführen, ja? Weil es hängt ja auch einfach unwahrscheinlich viel soziale Verantwortung da dran. Ne? Also wir hatten zu dem Zeitpunkt 520 Mitarbeiter und das ist ja schon relativ signifikant. Und deswegen geht es darum, das und die Unternehmung zu erhalten, weil die ist halt auch traditionell 1935 gegründet. Und insofern wussten wir um unsere soziale Verantwortung. Aber neben der sozialen Verantwortung haben wir uns auch der Sache einfach gewachsen gefühlt. Sicherlich in einer gewissen Blauäugigkeit auch, weil du kannst halt das nicht bis zum Ende hin bewerten. Und in der Blauäugigkeit sind wir auch geblieben, denn wir haben es 92 gekauft. Waren cash-positiv in 2019, wo wir uns extrem auf die Schulter für geklopft haben und was ein richtiger Kraftakt für alle Mitwirkenden war. Und dann sind wir in Corona reingelaufen. So, und dann so, scheiße, und jetzt? Also was machst du denn jetzt? Unerfahrenes Krisenmanagement, unerfahrenes Management generell. Und dann die krasseste Krise, die du dir hättest vorstellen können, mit der keiner gerechnet hätte. Ja. Also du machst ja irgendwie so im Jahresabschluss und in der Jahresbewertung musst du dann ja auch in der Geschäftsführung dann nochmal so Risiken bewerten. Ne? Und wir haben ja 2019 auch reingeschrieben, so Terrorismus und sowas. Ja, ne? Also das sind ja schon bewertbare Risiken.
Aber keiner hat
kein Mensch hätte an eine Pandemie gedacht, wo dir einfach dann deine Geschäftsgrundlage entzogen wird. Und dann gesagt wird, so Freunde, cool, dass ihr Einzelhandel macht, aber nicht die nächsten 3 Monate. Ne? Und dann sind wir halt in Corona reingelaufen. Und die einzige Sache, die uns da tatsächlich so den Arsch gerettet hat, wenn man so möchte. Ich hatte da mal einen LinkedIn-Beitrag dazu verfasst, der in der Tendenz hätte mir den Job kosten können, denn es war damals so, ich war relativ umtriebig. Umtriebig, blauäugig und naiv. So, das kann man ganz gut so zusammenfassen.
Aber wenn man einfach von aus dem Studium direkt
Firma übernommen hat. Das ist eine Superpower gewesen zu dem Zeitpunkt. So beschreibe ich das tatsächlich. Und dann habe ich damals entschieden, hey, wir haben keinen Onlineshop, dann lass uns einen Onlineshop machen. So, jeder hat gesagt, nee, das geht nicht und schwierig. Ne, und kannst du nicht machen und du brauchst das und das Budget. Und ich habe gesagt, scheiß drauf, nein, ich kenne eine Agentur. Die haben damals auch den Onlineshop für LFDY, den ersten, gemacht. Und ich habe gesagt, hey, ich kenne die Jungs, so, wir machen das. Wenn wir erfolgreich sind, dann darf jeder dran verdienen, aber auf dem Weg dahin halten wir es halt relativ günstig. Und dann haben wir halt tatsächlich in drei Wochen effektiv. Und in der 4. Woche war der Rollout, haben einen Onlineshop auf die Beine gestellt, haben das ganze Ship from Store gemacht, weil wir gesagt haben, okay, Warenvorfinanzierung kritisch, aber wir haben ja Ware. So, wir haben 12 Stores, in denen Ware liegt, dann lass uns doch die nehmen. Ne? Und dann haben wir das aufgebaut mit der Ship from Store-Logik, Algorithmus dahinter, der die Bestellungen klug verteilt, dass die Portokosten nicht um die Ohren fliegen. Und dann haben wir tatsächlich diesen Onlineshop auf die Beine gestellt und in dem Moment, in dem wir übernommen haben, haben wir den so richtig scharf gestellt. So. Und dann, original ein Jahr später, waren wir in der Pandemie.
Krass. Und wie groß war Warmland, als ihr das übernommen habt? Vom Umsatz, du hast 520 Mitarbeiter.
Also wir haben so um die 72 Millionen gemacht. Ne? Irgendwie zwischen 70 und 72 Millionen. So.
Und wie hoch war der Verlust? Kannst du das sagen?
Ja, ich kann dir das sagen. Der lag im Jahr 2018 mal bei über 4 Millionen Euro.
Das heißt, ihr übernimmt...
Was schon ein Haufen Scheiße ist. Also wirklich. Also, also das war schon... krass defizitär. Also das war schon so, wo du sagen musst, boah, die Seite, also es wurde auch relativ regelmäßig in der Branche gesagt, das Harakiri ist, was wir da machen. Und so haben wir es mittendrin auch empfunden, vor allem zu Corona haben wir das so empfunden, weil du hast ja gar keine Ahnung, absoluter Blindflug. Ja? Du versuchst die Liquidität zusammenzuhalten. Ich habe auf der anderen Seite versucht, irgendwie Kohle reinzuholen über einen Online-Shop und jetzt musst du dir eine Perspektive geben. Auch mega transparent gesprochen. Ne? Der Online-Shop hat 2019 bei uns einen bewegten Umsatz irgendwie gemacht, also Ware, die wir effektiv bewegt haben, im Wert von 1,4 Millionen Euro gemacht. Da lief der Onlineshop so ein halbes Jahr, nicht mal ganz 5 Monate. Im Jahr 2021 musste dieser Onlineshop fast 25 Millionen Euro aushalten. Wow. Und wir haben hier komplett die Logistik selber gemacht. Also Picken, Packen kam ja alles aus den Filialen. Es war nicht so ein Dienstleister, wo wir sagen, okay, geil, wir skalieren das mal eben, ne? Sondern wir haben das tatsächlich selber aus den Filialen gemacht. Und das war ein Höllenritt.
Also das habt ihr es geschafft? Aber habt ihr 20, 21, 25 Millionen gemacht?
Vor Retour, ne? Also bewegte Ware, ja.
Wow.
Ja, das war
und 2020, also...
Ja, und da haben wir ein bisschen weniger gemacht, aber das war unser Peak. Ja. Da ging nicht mehr und das war auch absolut, das ist nur möglich gewesen, weil die Stores zu hatten. So, das war halt die Perspektive. Wir hatten Ware ohne Ende. Und das Coole war, wir hatten die Logik, dass unsere Stores Warehouses sind. So. Ne, hätten wir ein zentrales Warehouse gemacht und die Logik erst danach schreiben müssen, hätten wir keine Chance gehabt. Und das hat uns halt tatsächlich den Arsch gerettet, ganz effektiv.
Aber krass, dass ein, sage ich mal, Offline-Geschäft dann innerhalb von 2 Jahren Online-Shop mit 25 Millionen
Euro. Ja, genau. Also das war sehr wild für uns und es war ein sehr wilder Ritt und es ist auch viel kaputt gegangen. Und wir haben halt zu dieser Zeit jetzt nicht nur den Online-Shop gemacht, ja, sondern wir haben halt auch ein CRM-System gebaut. Weil, wenn du ehrlich bist, unser Geschäftsmodell jetzt ganz ernüchternd gesagt, die Ware ist austauschbar, so, die findest du auch jetzt vielleicht nicht in der Kuratierung, aber grundsätzlich findest du sie woanders. So. Der Ladenbau ist noch cool, also Ambiente ist cool, aber das ist vergänglich. So. Da brauchst du irgendwann ein Investitionsvolumen, das du hinterher schiebst. Mitarbeiter, super wichtig, so, menschliche Interaktion, darauf kommt es an und natürlich kommt es auf den Kunden an. Ist jetzt nicht exklusiv im Textileinzelhandel, so, aber die musst du schon richtig gut kennen. Ne? Und Loyalität wird einfach groß geschrieben im Textileinzelhandel. Wir hatten halt kein CRM-System. Also wir hatten kein System, wo wir irgendwie alle unsere Kunden reinsynchronisieren, Kaufhistorie wissen, irgendwie so predictive Sachen. Also so, wir waren mega weit weg. Wir waren sogar so weit weg, dass wir von der Kultur weg waren. Insofern, dass Leute dachten intern, kein Scheiß, dass unsere Datenbank, in der wir Newsletter sammeln, halt ein CRM-System ist. Ich denke mir so, oh shit, das stimmt überhaupt nicht, Freunde. Also, ne? Und dann haben wir einen geilen Deal damals mit Salesforce gemacht. Die wollten damals an den Mittelstand ran. Und dann habe ich gesagt, hey, hier bin ich, ne? Also lass uns das halt mal probieren. So. Und dann haben wir mit denen zusammen ein CRM-System aufgebaut, halt mit allem drum und dran, was du halt brauchst, aber immer mit dem Hintergrund, dass es der Fläche dienen muss, weil die ganzen Daten, die wir sammeln, wir haben da jetzt drin 4,6 Millionen Datensätze. Also schon.
Was sammelt man da für Daten?
Also es sind kaufbezogene Daten, also Kaufhäufigkeit, ja. welche Produkte kaufst du, was deine Preisaffinität, was deine Markenaffinität, was deine Warengruppenaffinität. So, wir synchronisieren.
Also da ist dann der Kunde Johannes, genau, und da steht, der kauft gerne Trikorn.
Genau. Also wir können ein sehr genaues Profil deiner Person mit deinem Geschmack.
Okay.
Filtern. So. Das geht aber auch genauso in das Thema Preisaffinität rein. Ja? Bist du ein preisaffiner Kunde, so schlägst du immer beim Sale zu oder nimmst du den Schwarzpreiskunden, weil du musst den ja so ein bisschen unterscheiden, so vom Customer Lifetime Value. Aber wir haben halt gesagt, ist schön, wenn die Marketingabteilung das weiß. Ja. Aber ist doch besser, wenn Tim vor 8 Jahren das auf der Fläche gewusst hätte, als er den Anzug verkaufen wollte. So. Ja. Und deswegen haben wir eine App noch dazu gemacht, so eine, wir nennen es mittlerweile Clienteling-App. Da können die Mitarbeiter auf der Fläche alles über dich halt einsehen, so, also wenn du dich identifizierst. Ja. Ja. Und dann haben wir zum Beispiel auch so eine Pinterest-Funktion eingebaut, weil ich mir auch dachte, okay, welcher Mitarbeiter weiß Artikelnamen auswendig? So gar keiner. Mega unrealistisch. Ne? Also gib dir mal was, mit dem die arbeiten können. Dann haben wir so eine Pinterest-Funktion entwickelt und da können zum Beispiel Mitarbeiter auf der Fläche können dein Profil einsehen und sehen visuell alles, was du gekauft hast. So.
Geil.
Auch tatsächlich Omnichannel, also übergreifend, dass du sagst, okay, das hast du online gekauft, das hast du stationär gekauft, so, du kaufst 3,4 Mal im Jahr ein und mit dem
Durchschnittspreis. Aber woher weiß ich auf der Fläche, ey, der Johannes steht jetzt vor mir?
Also es gibt einen creepy Weg und dann gibt es... da muss ich ein bisschen ausholen dazu. DSGVO-Abteilung hört jetzt mal kurz weg. Ne? Es ist folgendermaßen. Also der nicht creepy Weg und der normale Weg, der auch ehrlicherweise aus meiner Sicht der schönste und der ehrlichste ist, du hast eine Kundeninteraktion, das ist menschliche Interaktion, du quatschst mit einer Person, du hast ein Verkaufsgespräch, das geht 20 Minuten. Das ist überhaupt gar kein Stress, dass du nach einem Namen fragst oder sagst, wenn der Kunde tatsächlich einen Struggle hat. So. Ja. Klassiker kenne ich aus der Konfektionsabteilung, kein Mann kennt seine Konfektionsgröße.
Ja.
So. Ja, was deine Kragenweite, ja, weiß ich nicht. Ne? Welches Hemd hast du das letzte Mal gekauft, weiß ich nicht. Ne? Aber wenn das System und die Daten Probleme lösen, gehen Leute offen damit um. Und wenn ich sage, hey, was ist dein Name? Ich schaue mal kurz, was du beim letzten Mal gekauft hast, dann finden wir deine Größe schneller, deine Kragenweite schneller, cool. Und du musst nicht noch eine Stunde hier sein. Ja? Dann löst es ein Problem und dann ist es unkritisch. So. Das ist der schöne Weg. Und aus meiner Sicht der absolut richtige Weg, denn es geht um menschliche Interaktion. Das ist unser USP, wenn du so möchtest. Das ist die Sache, die den Unterschied am Ende des Tages macht. Wenn digitale Daten, ja, Datensätze aus dem CRM-System, die Beratung sinnvoller und zielgerichteter gestalten, alles gut, aber es darf das halt nicht ersetzen. So, ne?
Und der creepy Weg?
Und der creepy Weg, ja, scheiße, ich wollte ihn so ein bisschen umschiffen.
Ja, gerade. Ich merke
es. Habt ihr vielleicht ein bisschen gemerkt. Also wir haben noch eine Wallet-Integration. Wir lösen das über Path Creator. So, und es gibt so eine Integration noch in unser Salesforce-System. Dann kannst du halt Add to Wallet und dann hast du die Wallet da drin. So. Damit kann man relativ cool Geomarketing machen. Und damit kann man auch Check-In-Funktionen bauen. So. Und dann könnten wir zum Beispiel irgendwann sagen, wenn ein Kunde, könnte man so ein Gerät basteln mit so einem Barcode-Scanner, wenn ein Kunde vorbeikommt, checkt er sich ein und wir wissen, dass der auf der Fläche ist. Dafür kriegt er ein Belohnungssystem, dann kriegt er halt 100 Punkte.
Gut, ist das schon live?
Das ist noch nicht live, nee.
Macht das schon irgendjemand in den USA oder so?
Es gab mal, ich glaube, es war sogar von Amazon, diese diesen Gamification-Ansatz, dass man sich eincheckt, wenn man eine Location betritt. So. Ich weiß aber nicht, ob das weiterverfolgt worden ist. In Deutschland kenne ich keinen, der das macht. Aber wir haben das, also wir wollen das pilotieren. Ich weiß nicht, ob das das Richtige ist, weil welcher Kunde, also für ein paar Punkte machst du viel und wir sind erstaunt darüber, wie viele Kunden ihre sensibelsten Daten für 10 Euro preisgeben. aber egal. So. Vielleicht machst du es auch für 100 Punkte, dass du dich eincheckst. Und dann wüssten wir, dass du auf der Fläche bist. Und dann wüssten wir auch, in welcher Etage du dich befindest. Das würden wir darüber herausfinden. Aber eigentlich ist es scheiße, weil es geht doch darum, dass du interagierst.
Ja.
So. Und über Interaktion findest du das doch auch raus. Und das
wie
ist doch
viel Prozent der Kunden, also heute 100 Leute gehen in München in den Laden rein, von wie viel von diesen 100 Leuten erstmal habt ihr überhaupt ein Gespräch?
Ja.
Und wie viele davon habt ihr dann auch wirklich diese
Daten? Als identifizierten Kunden,
ja. Meinst du, ja.
Also wir schwanken in unserer Kundenquote. In den Filialen ist es sehr filialabhängig, weil es gibt ja. Filialen, die haben eine hohe Stammkundenquote, dann gibt es welche, die haben weniger, zwischen 20% und 35%.
Wo ihr identifiziert, oder?
Identifizieren und wissen, dass der Kunde Stammkunde ist, weil er sich an der Kasse identifiziert, seinen Kauf trackt und so weiter. Also da wissen wir den Stammkundenanteil. Wir wissen aber auch aus unserem Online-Shop, weil da wissen wir halt über E-Mail-Tracking, ja. Das ist so unser Unique Identifier quasi, ja, ne? Dass wir über 40% haben könnten. Das ist so unser Zielwert, wo wir uns auch hinbewegen wollen. Kundengespräche sind bei uns extrem abhängig von der Abteilung, wo du bist. Also wir sind halt aufgeteilt, so Erdgeschoss, ja. Ist halt viel Self-Service. Konfektionsabteilung ist fast nur beratend. So, also locker die Hälfte aller Leute wird individuell beraten. So, darum geht's halt auch.
Krass. Und wie viel, 12 Filialen hast du gesagt?
Genau.
Habt ihr? Und was macht so eine Warmland-Filiale Umsatz?
Also auch krass unterschiedlich. Es gibt kleinere Filialen, die machen 5 Millionen, dann gibt es größere Filialen, die machen irgendwo um die 12 Millionen Euro plus. Also es ist extrem abhängig natürlich auch von dem Standort. Also wir haben zum Beispiel in München am Marienplatz, da machst du ein bisschen mehr Umsatz, da zahlst du aber auch ordentlich dafür, dass du mehr Umsatz machst. Also das ist,
was zahlt man da an Miete?
Das kann ich dir nicht sagen, aber wenn ich es dir sagen würde, würdest du hier umfallen.
Ist also das ist so sechsstellig im Monat?
Ja, yeah, also das ist so das ist so signifikant, dass ich mir denke, wow, okay, alles klar. Also Handel überlebt immer dann, wenn alle Parteien des Handels überleben. Und da gehört auch irgendwie die Vermieterseite dazu. Wenn es zu einseitig wird, wird es immer kritisch. Und irgendwie stellt sich dieses Gefühl gerade ein, dass der Handel irgendwie mega struggelt. Und die Vermieterseite sagt ja so, da läuft ja gut, ne? So. Seit 20 Jahren die gleiche Miete, so vielleicht sogar ein bisschen mit Indizierung, wo wir vorab drüber gesprochen haben, ne, das entwickelt sich immer nach oben. Ja. Und das ist halt extrem einseitig, muss man sagen. Aber ja, nichtsdestotrotz, es bringt nichts. So, es bringt nichts zu sagen, es ist einseitig und es läuft nicht so gut, sondern es geht darum, Perspektiven zu entwickeln. Und natürlich, der Onlineshop ist eine Perspektive, aber der Onlineshop, der rettet dich nicht so. Du weißt selber, AOV, so, es ist so kritisch, einen Online-Shop, einen Distanzhandel im Allgemeinen rentabel zu gestalten. Das ist super kritisch. So. Wir haben zum Beispiel auch jetzt haben wir wieder die Versandkosten eingeführt. Ja, eine Versandkostenpauschale von 1,95 Euro pro Bestellung, egal wie viel du bestellst, weil wir brauchen den Ertrag, um dieses Geschäftsmodell rentabel zu gestalten. Wir haben Dinge eingeführt wie Order from Store, also dass Verkaufsmitarbeiter proaktiv mit dir in die Beratung gehen und dir dann Ware, die nicht da ist, über das iPad, über so eine POS-Integration nachbestellen, andere Größen nachbestellen. Ja, schätze mal, rat mal, wie viel Umsatz wir mit Ware machen, die physisch nicht mehr im Store ist und für den Kunden nachbestellt wird.
Ja. Also ich komme in den Laden, sage, die Hose gefällt mir, ich probiere die an, fragt mir nur mal zu klein, ihr habt die nicht mehr da und dann ordern wir im Laden bei euch die und dann kommt die zu mir nach Hause.
Ja, genau. Also du musst ja erstens dazu, vielleicht muss man dazu sagen, du musst erstmal viel Interaktion mit dem Kunden betrieben haben. So.
Ja.
Und dann muss der Kunde auch bereit sein, weil es ist schon so ein bisschen...
Also cringe auch, wenn ich dann so im Laden
ja, das
so
bestellst du das. Also es ist eigentlich so ein bisschen komplizierter Prozess.
Voll. Okay. Wie viel Umsatz habt ihr letztes Jahr gemacht?
Also ich sagte, wie viel wir dieses Jahr machen wollen. Wir wollen dieses Jahr 80 Millionen machen.
80 Millionen? Wie viel macht davon der Onlineshop?
15%.
15%?
Soll er machen.
Okay, also so 12 Millionen, irgendwie sowas in der Richtung. Dann würde ich sagen, Order aus dem Store. Ey, ich hätte gesagt, bevor du geredet hast, hätte ich gesagt, ey, das ist unter einer Million. Also wer macht das schon? Jetzt, weil du das auch gut angepriesen hast, würde ich sagen, 2 Millionen.
Ja, ganz so viel nicht, aber es wird... über eine Million machen. Also wird signifikant über eine Million machen.
Wow.
Also so eine...
Und das heißt ist
ja No-Brainer. So ist ja No-Brainer. So.
Keine Marketingkosten.
Keine Marketingkosten, keine Retourenkosten. Wir haben 6% Retourenquote auf das Ding. Also das ist so die rentabelste Art und Weise des Distanzhandels. Und das ist halt wieder so eine Sache, wo wir lernen, okay, Omnichannel, ja, So, aber nicht Omnichannel im Sinne von, hey, lass doch mal so einen lumpigen Bildschirm hinstellen, wo irgendwie so Digital Signage draufläuft oder so, ne? Sondern das ist halt Omnichannel für mich. Ne? Ja. Und das ist, finde ich, ein guter Ansatz, wie man Distanzhandel über den reinen E-Commerce hinaus aus dem Store irgendwie rentabel gestalten kann. Und wir müssen extrem uns strecken, um dieses Thema rentabel zu gestalten. Also das wird euch sicherlich nicht anders gehen. Und am Ende des Tages sind halt auch große Themen sowas wie Retail Media. So ist halt ein Thema. Ne? Und wir haben,
was ist Retail Media? Genau, kannst du
also,
das erklären?
Ja, ja, gerne. Also das ist eigentlich die Frage, wie viel Werbebeteiligung du von deinen Brands bekommst, dafür, dass du als Einzelhändler, als Retailer in exponierten Lagen bist, wo du erst einen Arsch voller Miete zahlst und wo du dann beispielsweise nochmal Werbekampagnen, die auf Marken zugeschnitten sind, in deine Stores bringst und dir das quasi rückvergüten lässt in einer gewissen Art und Weise.
Also Beispiel, wir als Nox verkaufen bei euch.
Genau, und dann wollt ihr Schaufenster mit uns machen.
Schaufenster und dann zahlen wir euch 5.000? Oder was zahlt man für so ein Schaufenster?
Ja, also kommt drauf an, wo du sein möchtest. So. Also,
München, Marien.
Ja, da zahlst du dann wahrscheinlich 8.000 Euro für 2 Wochen. Was aber total legitim ist aufgrund des Footfall-Index, den du da hast und du hast ja Impressionen ohne Ende. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist das halt ein legitimer Weg, um halt auch irgendwie
profitabel
zu sein.
Weil ihr habt da volle Marge eigentlich drauf. Also ihr
ist volle Marge. Also da ist, ich meine, da hast du, natürlich hast du Kosten, so die Miete ist das, was dem gegensteht, ein bisschen Produktionskosten, aber das ist irrelevant. Ne? Aber genau,
wie viel von euren 80 Millionen Euro Umsatz macht Retail Media?
Also das soll machen, als außerordentlicher Ertrag, wenn ich alle Kosten und sowas abgezogen habe, soll das mal Richtung sich eine Million bewegen. Also so eine echte Ergebnisverbesserung. Wir haben dafür noch weitere Ideen im Köcher. Wir hatten lustigerweise auch vorab schon darüber gesprochen. Das Thema Kreativität. So. Auch Warmland, als ich mir das angeschaut habe, dass wir die Möglichkeit hatten, das damals zu übernehmen, war immer krass von Kreativität, von Fotoproduktionen geprägt. Aber die Art von Fotoproduktion, die halt zweimal im Jahr ist. Also das ist halt nicht zeitgemäß. So, das hättest du vor 15 Jahren und sowas, ne? Früher Sommerkollektion, Herbst-Winterkollektion. Jetzt mit den Lieferzyklen und mit der Art und Weise, wie Leute Bildmaterial konsumieren, passt halt nicht. Ne? Ja. So. Und wir produzieren jetzt halt 6-mal im Jahr, 5 bis 6-mal eine große Produktion, 3 bis 4 Edits noch hinterher. Und irgendwann haben wir gemerkt, hey, erstens sollten wir das überhaupt nicht rausgeben, das Thema. Wir sollten das bei uns belassen, weil Kreativität ist eine Kernkompetenz und die musst du dir intern aufbauen. Ja. Und das haben wir gemacht. Und durch diese ganzen Produktionen haben wir irgendwann gemerkt, okay, das ist jetzt eine ernstzunehmende Kernkompetenz. Also lass uns die mal vermarkten. Und dann haben wir eine Inhouse-Agency gegründet, die heißt Warmland Creative Studios. Und die kümmert sich um nichts anderes als Fotoproduktionen, Videoproduktionen, Kreativität. Nach außen hin geöffnet. Wir haben das erstmal so Friends and Family mäßig gemacht, wenn du so möchtest, um erstmal ein bisschen zu üben. Aber wir gehen jetzt eben intensiver rein und versuchen das breiter aufzubauen. Das ist auch ein Beitrag zur Rentabilität, weil...
Wer ist da euer Kunde quasi dann?
Ja, also das sind intern Brands, die wir schon haben im Portfolio. Wir haben jetzt relativ viel zum Beispiel mit Replay zusammen gemacht, die einfach sagen, hey, wir haben gerade nicht die Kapazität, beispielsweise, das zu machen. Oder für die 3 Teile, die sind uns zwar wichtig, aber nicht so wichtig, dass wir ein komplettes Produktionsteam aus sonst wo einfliegen, um das zu produzieren, sondern, hey, Jungs von Warmland, könnt ihr das nicht machen? So. Und wir sagen, ja klar, sicher, machen wir. Und so kommen wir eben rein und so geht es vor allem um das Repetitive und sagen, Saison für Saison häuft sich dann da eben was an und wir können Kreativität ausspielen, wir können die nahbar und authentisch gestalten und wir haben den Ertrag daraus und das ist auch so ein Beitrag an das Thema, denn der textile Einzelhandel, so wie wir ihn derzeit noch betreiben, das ist ein Nullsummenspiel und das darf kein Nullsummenspiel sein und deswegen muss man kreativ sein, ja, und wenn du sagst, Rahmenbedingungen sind schlecht, dann kannst du das immer sagen, aber es wird dir halt nichts bringen, deswegen irgendwie so ein paar sinnvolle Ideen entwickeln, wie du dich da selbst rausziehst und da arbeiten wir dran, ne?
Da will ich gleich nochmal drauf eingehen.
Ja,
für Retail Media finde ich auch super spannend der Vergleich zu Amazon, weil ihr internationales Marktplatzgeschäft auch, also das, wenn ihr auf Amazon.de, wenn man einkauft und .com, das ist quasi auch ein Nullsummenspiel. Tatsächlich die richtige Marge macht Amazon mit der Werbung, die du auf Amazon schalten kannst. Da haben die dann irgendwie 40-50% EBIT-Marge und das sind Milliarden-Business. Das sind die drittgrößten Werbeanbieter inzwischen hinter Google, Meta, also Facebook und dann kommt schon Amazon. Das ist
brutal,
und darüber machen sie wirklich das Geld. Also ist, sage ich mal, Amazon sieht ihre Plattform, die Webseite auch eher so, sage ich mal, okay, das ist da, man, da brauchen wir gar kein Geld verdienen, sondern um auf dieser Plattform stattzufinden, dass man Werbewerte hat, da verdienen wir dann richtig. Und das ist ja ein ähnliches Spiel.
Das ist genau das Gleiche, nur ins Retail-Business übersetzt. So, das ist genau das Gleiche. Schau dir Zalando an, ZMS, so eigene Unit intern, machen genau das Gleiche. Kannst du Sponsor Product machen, kannst dich nach oben ziehen, kannst dir ein Brand Home bauen lassen. Sieht deine Seite so ein bisschen nett aus, mit Bilderchen und so. Und dafür zahlst du halt natürlich Entgelt. Ne? Und ist 1:1 Pendant und das ist da, wo die Rentabilität stattfindet. Das ist so.
Ich würde jetzt gerne nochmal zurückgehen. Du hast jetzt, ihr habt Warmland übernommen und Online-Shop, habt ihr ja gesagt, war eine riesengroße Maßnahme, um profitabler zu werden oder, sage ich mal, diesen Turnaround zu schaffen. Dann Retail-Media haben wir gerade drüber gesprochen. Dann die Agency, also die Dienstleistung, eure Fähigkeiten nach außen zu verkaufen. Gibt es noch weitere Maßnahmen, wo du jetzt sagst, hey, die haben wir die letzten 2-3 Jahre unternommen, um
es den gibt Turnaround. Eine Maßnahme aus der letzten Woche. Die ist brutal aktuell. Die ist auch noch so ein bisschen ungelegtes Ei, aber sie ist sauspannend. Also pass auf. Warmland.de wird zum Marktplatz werden. So. Jetzt kannst du dir die Frage stellen, machst du das irgendwie mit so Technikpartnern? Machst du das riesig groß und sowas? Ne? Oder was wird dein USP sein? Ist mein USP die Reichweite? Absolut nicht. So, nein, kann ich nicht mit Zalando, kann mich nicht mit About You vergleichen, nie im Leben, kann mich nicht mit Bräuninger vergleichen. Das heißt, wir haben so ein bisschen untersucht, was ist der Struggle von mittelständischen Modemarken, warum die teilweise Probleme haben, auf Marktplätzen stattzufinden oder sonst wo stattzufinden. Das ist immer die fehlende IT. So, oder die fehlende IT-Expertise, so kann man es, glaube ich, eher sagen. Und dann haben wir gesagt, okay, alles klar, also APIs sind ein Thema, also Schnittstellen sind ein Thema, dass das überhaupt stattfinden kann. Und das ist irgendwie so ein Showstopper für die meisten, dass sie sagen, ja, nee, wollen wir nicht. Und bevor wir uns dann schwierig an Zalando und so anbinden für ein unsicheres Geschäft, nee, machen wir nicht. Ne? Und wir haben jetzt Folgendes gemacht, wir haben einen coolen Technikanbieter gefunden, mit dem wir mittlerweile auch sehr eng sind, der eigentlich Folgendes gemacht hat, egal welche Daten du hast, ob du jetzt heute einen Shopify-Shop hast, einen Shopware, WooCommerce, schieß mich tot, eine CSV-Datei, eine TXT-Datei oder irgendeinen Dropshipper, der irgendwie noch, ich sag mal, ein uralt Warenwirtschaftssystem hast. Egal die Stockdaten, die du lieferst, wir verarbeiten die. Und wir kümmern uns um alles. Wir kümmern uns um Produktfotografie. Du hast damit gar nichts am Hut. Du gibst uns einmal die Schnittstelle, du gibst uns einmal deine Dokumentation dazu, wenn sie da ist, und wir binden dich an. Wir sind Full Service.
Also wenn ich jetzt zuhöre hier,
genau.
Ich schreibe dir auf LinkedIn oder?
Genau, wo? Du schreibst mir auf LinkedIn und sagst du, ich möchte stattfinden, dann sage ich, alles klar, gib mir ein bisschen Zeit und dann geht's los.
Krass.
Genau. Und das ist so die Idee. Also wir möchten ganz, ganz dringend diese Lücke schließen, wo IT-Expertise fehlt. Und wir haben die gerade und wir können die abbilden, deswegen lass es uns doch tun. So. Aber jetzt ist das erstmal ein Marktplatz. So. Jetzt kannst du Distanzhandel über uns betreiben und jetzt kannst du, wie soll ich sagen, über uns verkaufen.
Also dann Snox ist dann bei Warmland.
Genau, und ihr verschickt das für uns und so weiter. Und
also die Orders wird dann wieder
weitergegeben. Genau, also wir geben das als Dropshipper an euch weiter quasi und wir haben mit dem Fulfillment nichts mehr am Hut, sondern das geschieht dann alles über den
Anbieter. Wie viel gebe ich dir ab?
Was würdest du mir gerne abgeben?
Ich sag mal, Amazon ist natürlich irgendwie die Benchmark mit 15%. Ey, das finde ich fair.
Also finde ich auch. Ist auch so. 15% werden es sein. Das ist so unsere Größenordnung, in der wir stattfinden.
Fun Fact, Zalando und About You ist teurer als Amazon.
Brutal teurer. Wir haben jetzt, wir zahlen jetzt in der höchsten Staffel 22%.
Ja, und das finde ich immer, weil in den Medien immer Amazon als das Böse und amerikanisch so böse und so teuer. Am Ende des Tages, also wir sind auch About You und Zalando-Fans, aber die sind teurer als Amazon.
Das ist so. Also Amazon im Vergleich auf Retourenquote und tatsächlich der Provision oder Marktplatznutzungsgebühr voll in Ordnung, voll im Rahmen. So, aber jetzt wäre es ja langweilig, wenn unser Marktplatz da enden würde. Und ich habe auch eine Sache intern wahrgenommen, auch bei unserem Buying-Department. Also ganzen Einkäufer setzen immer auf Sicherheit. So. Und Sicherheit ist gut und irgendwann wird sie trügerisch. So, weil irgendwann fehlt dir halt die Innovation und irgendwann möchtest du natürlich auch als Modeanbieter wahrgenommen werden. Und natürlich kannst du dich immer, also das Geld wird immer in der Mitte verdient. So, mit so einer weiten Hose verdienst du kein Geld, so interessiert kein Menschen. So, aber tatsächlich in der Mitte wird das Geld verdient. Das muss man
kannst du ein Beispiel machen?
Was meinst du damit? Bewusst sein. Ein schönes T-Shirt mit einer Rollkante, noch so ein bisschen ausgeschnitten, overdyed, so leicht ausgewaschen, mega Ding. So verkaufst du einige tausend Mal. So, wir würden jetzt vielleicht sagen, okay, wir würden das gerne ein bisschen boxy haben, wir würden gerne einen hohen Kragen haben. Das hat keine Konsumrelevanz. So, kannst du schon verkaufen, so ein paar tausend davon, aber jetzt nicht relevant viel. So. Also das heißt, du musst irgendwo in der Mitte stattfinden. Aber dennoch, und das ist das, was ich wahrgenommen habe, merkst du auch im Einkaufsverhalten, unsere Einkäufe wiederum, dass sie sich natürlich dann auch oft auf die Bestseller stürzen. Ja. Aber ab und zu brauchst du die modische Spitze, die verkaufst du nicht, aber die sieht schön aus und die ist quasi Brandbuilding-gebend. Ne? Und wir haben gesagt, lass uns doch gucken, ob dieser Marktplatz eine grüne Wiese werden könnte. Also wir sagen zum Beispiel, okay, wir nehmen jetzt noch einen Anbieter mit rein und sagen, hey, dieser graue Hoodie ist total spitz, der ist verrückt, der hat eine hängende Schulter, der ist ein bisschen boxy, der ist ein bisschen cropped, würden wir vielleicht nicht einkaufen. Aber lass es uns doch mal online ausprobieren. Und wenn es online läuft, weil wir haben gelernt, unsere Stammkundenquote kann über 40% sein, können wir nicht einen Automatismus schreiben, dass die Ware, weil wir haben auch den ganzen Stock, weil es ja ein Dropshipper ist, ja, automatisiert über ein Ordersystem, das wir geschrieben haben, cool, in die Läden reingeschubst wird. Geil. Und dann nennen wir das Ding Retail as a Service. Und dann machen wir ein Marktplatzgeschäft und dann erweitern wir das sinnvoll.
Die Bestseller kommen dann auch.
Und dann, genau, Bestseller oder halt ein komplettes Sortiment, wenn sich das anbietet, schieben das in die Filialen rein, automatisiert aber.
Cool.
Nicht so, dass du sagst, oh, müssen wir schwierige Order schreiben oder so. Nee, wir machen das dann automatisiert. Und da haben wir eben ein System auch dafür entwickelt, dass diese Umlagerungsaufträge irgendwo auch schreibt. Genau, und das ist quasi, wäre unsere sinnvolle Erweiterung des Marktplatzgeschäftes, um zu sagen, okay, wir machen eine grüne Wiese für die Brand, die was ausprobieren möchte auf unserer Plattform, weil wir haben eine gewisse Reichweite. Und auf der anderen Seite aber auch diese Einstiegshürde, um in den Retail zu kommen, zu nehmen. Du merkst es ja auch bei ganz vielen D2C-Brands, die jetzt noch gar nicht so viel Retail-Erfahrung haben, ja, aber die zum Beispiel sagen, hey, ich würde das immer gerne ausprobieren. Ja. So, ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber ich möchte auch nicht den riesen Umweg über Einkäufe und so weiter geben. Und ich sage zu dir, hier hast du, gib mir einfach deine Daten, ich sorge dafür, dass wir das verkaufen. Und wenn wir die gut verkaufen, dann hat das eine Relevanz für unseren Retail, für unseren Store. Und dann wird es automatisiert da reingeschoben. Und das wäre doch
eigentlich nur Fashion? Oder, also wer darf dir jetzt alles schreiben?
Das weiß ich noch nicht. Also wir versuchen das jetzt natürlich erstmal auf das Thema Fashion zu beschränken, weil wir müssen jetzt erstmal lernen und wir müssen Fehler machen. So. Ja. Und das mache ich am liebsten in unserer Kernkompetenz. Alles, was branchenfremd wird, wird sicherlich auch irgendwann spannend, weil wir empfinden uns als Kurator für guten Stil.
Ja.
Und da gehört eben auch noch mehr dazu. Da gehört das Thema Fragrance, Parfümerie und so weiter auch dazu. Aber inhaltlich und effektiv geht es erstmal um Fashion. Ja.
Und wie viele sind jetzt schon dabei?
Wir haben damit noch nicht gestartet. Aber ohne, dass wir gestartet haben, sind schon 6 dabei.
Wir als Nox werden ja auch am Start. Safe. Ist cool.
Ja.
Tatsächlich in den USA hat Amazon ein ähnliches Konzept mit den Amazon, ich glaube, 5 Reviews Stores,
genau,
oder so heißt es.
Genau, die Basics, die so top-rated sind und die
genau, dann, ja, die kommen dann auch in den Store, ja, genau, und das funktioniert. Und tatsächlich die ganzen anderen Stores versucht Amazon gerade wieder eher zu schließen. Also diese, ja, Go-Stores, wo du automatisch alles
gemacht hast. Rauslaufen kannst.
Aber das Konzept scheint geil zu funktionieren. Ja. Also auch für uns, muss ich sagen, würde das jetzt Zalando machen und sagen, hey, die besten Socken-Boxershorts kommen automatisch in Zalando, keine Ahnung, ja, fände ich auch geil.
Ja, verstehe ich. Aber cooler ist es noch, wenn du halt einen Retail-Store hast, du auch noch Expertise mitverkauft wird. Also ich sag mal, wenn du ein Produkt hast, das erklärungsfähig ist, weil du, was weiß ich, Originalware, Weber-Etikett, sonst was, ne? Dann brauchst du halt diese Retail-Expertise. Und ich habe das, dieses Retail as a Service fand ich halt irgendwie ganz geil, so von der Begrifflichkeit. Ein Kollege von mir, der macht Found, vielleicht Found mit V. Also die machen eigentlich Folgendes, die stellen Retail-Fläche zur Verfügung und vermarkten da innovative Produkte, vor allem technische Art und Weise. Im Engelhorn haben die auch
Natürlich.
Ja, genau, diese silbernen Gebürste der Edelstahl.
Ja, genau, kenne ich.
Genau. Und das ist quasi ein ähnliches Konzept, dass die einfach sagen, okay, wir nehmen Ware, die einigermaßen innovativ um die Ecke kommt, und wir bieten Retail-Fläche, die schön aussieht, mit kompetenten Mitarbeitern, um zu versuchen, dein Produkt zu vermarkten und am Ende des Tages natürlich irgendwo durch die Blume Marktforschung zu betreiben.
Geil. Und die Daten an Marktforschung verkaufst du dann noch an andere?
Das wäre dann der Königsweg. Das wäre dann der Königsweg, ja.
Glaubst du, in 5 Jahren können wir hier sitzen und das reine Einzelhandelsgeschäft kann man als Händler, so wie ihr das im Kern seid, irgendwie Geld verdienen? Oder ist das, sage ich, das Thema ist durch? Man kann nur jetzt, wie du gesagt hast, mit Zusatzservices, du randockst an die Base, nur damit kannst du wirklich profitieren.
Also sagen wir das mal so. Wenn du zum Beispiel ein Unternehmen schon durch die Insolvenz geführt hast, so, zu einem klugen Zeitpunkt, dann hast du deine Mietverträge bis aufs Blut nachverhandelt, dann hast du die Chance, da sinnhaft rentabel zu sein. So, das glaube ich schon, da glaube ich schon drauf. Da glaube ich schon dran. Die reine Rentabilität, wenn es jetzt nicht dein Eigentum ist, du einen wahnsinnig tollen Mietvertrag irgendwann mal verhandelt hast, das irgendwie eine Erbgemeinschaft gehört, wo du irgendwie verbandelt bist, ne, dann glaube ich, ist es unwahrscheinlich schwer, damit sinnhaft Geld zu verdienen. Das, da glaube ich nicht im großen Stile dran. Durch die ganzen Zusatzservices, aber da musst du erstmal wahnsinnig viel reinstecken. Also jetzt, ja. Ich meine jetzt aber ehrlicherweise nicht mal Kohle, sondern aber Manpower, und das ist am Ende des Tages Kohle und Expertise, um so kreativ zu sein, um dann zu sagen, okay, das funktioniert, das funktioniert, das funktioniert, das funktioniert, und vor allem mit einem Pace, du darfst ja nicht so oft daneben liegen. Kann nicht sein, dass du 10 Sachen machst und dann gehen 9 in die Hose, das wäre ja blöd. Ne? Du kannst durch diese kleinen Mosaiksteinchen irgendwann schon rentabel sein, aber das ist nicht die Sache, wo du irgendwann sagst, oh cool, EBITDA-Marge 20%, geiles Geschäftsmodell. Das wird jetzt so erstmal nicht stattfinden, da fehlt zu viel Strukturelles. Also da muss halt auch tatsächlich mehr Input auch von Vermietern, das ist halt so der Hauptpart, weißt du?
Wie viel Prozent von euren 80 Millionen macht die Miete aus? Also wie groß ist dieser Kostenpunkt?
Kann ich nicht ganz so offen darüber reden, aber 20%? Es könnte sein, dass eine 2 davor steht. Ja. Also so grob die Größenordnung. Es ist brutal. Also das ist schon sehr, sehr heftig. Und vor allem ist es volatil. So, du hast ein paar Filialen, wo das irgendwie sinnvoll verteilt ist, und hast du ein paar Filialen, wo du sagst, ach, scheiße. So.
Viele D2C-Companies, wie auch wir, versuchen jetzt offline durchzustarten. Ich habe dir gerade unseren Stefan vorgestellt. Ja. Und auch andere D2C-Companies machen da. Es gibt ja verschiedene Strategien. Wir glauben dran, mit Partnern wie Warmland darüber zu gehen. Wir glauben, dass das das Profitabelste. Ja. Manche machen auch ihre eigenen Stores auf.
Ja, glaube ich nicht dran.
Warum? Und wenn man einen Store aufmachen, worauf sollte man achten? Also wir können ja schon mal sagen, wenn man einen eigenen Store als D2C-Company aufmacht, darf maximal 10-15% Miete sein?
Genau, so, das soll es nicht drüber sein. Und wenn du das gut gemacht hast, dann hast du noch eine Umsatzmiete mit rein verhandelt, dass du sagst, okay, du hast eine gewisse Sockelmiete, dass du sagst, okay.
5.000 Euro Miete?
Genau, sagen wir mal blöd, 10% ist deine Sockelmiete. So, alles, was über die 10% hinausgeht, ist an deinen Umsatz gekoppelt. So, wenn du gut bist, verdient auch der Vermieter dran. So, das ist gerade ein relativ guter Markt dafür, ne, weil man auch viele Leerstände gerade hat. Also da kriegt man sicherlich was reinverhandelt gerade. Ja. Aber das ist erstmal, du musst die Basis dafür schaffen. So, dann brauchst du erstmal Ladenbau. So, der muss cool
sein. Was kostet ein Laden ungefähr, sage ich mal, wenn der so wie hier, was sind das hier, keine Ahnung, 50 Quadratmeter, mehr brauchst du ja eigentlich kaum als D2C-Company.
Das kann man so pauschal nicht sagen. Du kannst es mega rudimentär einrichten und dann sagst du, du verputzt ein bisschen deine Wände, du machst so ein bisschen brünierten Rüstungsstahl davor, damit es so ein bisschen cool und ich sag mal kernig aussieht irgendwo, dann ist das sicherlich nicht so teuer. Kann aber auch sein, dass heißt du...
Da kostet mich ein Store 10, 20.000?
Ja, damit wirst du nicht auskommen. Also da wirst du schon mindestens 50.000 Euro dafür hinlegen müssen, weil du brauchst eine vernünftige Ausstrahlung. Ja, du brauchst...
Also ein Store offline mit 50 Quadratmetern kostet mindestens 50.000
Euro. Der wird dich 50.000 Euro kosten, allein schon wegen der Beleuchtung. Du brauchst die Klimatechnik drin. Also dieses ganze Zeug, an das man gar nicht so richtig denkt, weil man nur an die Optik denkt, aber der ganze Scheiß, der halt hinten dran hängt, ist einfach unwahrscheinlich teuer. Und an was du halt neben der Miete und deiner Ausstattung auch denken musst, ist die Halbwertszeit. Ist das ein Produkt, was du jetzt 5 Jahre so durchziehst bis zu einem gewissen Halb und dann bist du weg? Das heißt, daran musst du ja irgendwie deine Mietvertragslaufzeit knüpfen. Und du möchtest ja auch sagen, hey, wenn ich nach 5 Jahren nicht meinen Zenit erreicht habe und schon wieder den hier mache, sondern nach 5 Jahren läuft es erst richtig geil, möchte ich ja gucken, dass die Leute, die ich an dem Standort gebunden habe, gleich eine geile Option auf die Verlängerung des Mietvertrags hat. Also es hat auch so vertragsrechtliche Sachen irgendwie am Ende des Tages. Ich für meinen Teil denke, dass D2C-Brands gerade so Pop-Up-mäßig, glaube ich, da extrem dran. Also wir hatten zum Beispiel Nürnberg gegenüber von unserem Store, Ehre Studios heißt das.
Ja.
Und die haben einfach so einen Pop-Up-Store aufgemacht und haben da einfach wahnsinnig viel Ware rausgeschoben. So mega geil gewesen und die hatten einen riesen Hype und die ganze Straße war voller Kiddies und es war mega. Aber ich habe das Gefühl, das lebt vom Momentum. So, das lebt davon, dass einmal da ist. So.
Und dann die Hardcore-Fans.
Ja, genau. Die Hard geht dann voll ran, dann haben die ihr Zeltchen da vor der Tür und sowas. Dann funktioniert, dann geht die Nummer gut auf. Kontinuität in sowas reinzubekommen, ist brutal schwer. Ich glaube, man sieht das auch. Ich glaube, Daniel Wellington war ein gutes Beispiel davon. Die wahnsinnig viele Stores eröffnet haben. Ja? Die jetzt aber auch wahnsinnig schnell wieder alle weg waren. Dann
oder MyMüsli, deutsches Beispiel.
Oder MyMüsli, genau, auch ein sehr schönes Beispiel. Überall hattest du dann in MyMüsli-Läden und dann hast du gemerkt, okay, für die 4 Sorten reicht doch der Einzelhandel voll aus. Ich meine, das ist ja das Besondere im Einzelhandel. Du hast eine kuratierte Fläche, wo du wahnsinnig viel Auswahl hast, dass du eben nicht in 30 Stores laufen musst. Das ist ja lediglich die Entwicklung der letzten Jahre gewesen, dass Kaufhäuser, größere Läden nicht mehr so sexy waren, sondern es waren eben die kleinen, kuratierten Läden, die möglichst authentisch wirkten, weil die anderen großen Einzelhändler, Kaufhäuser, oftmals zu anonym waren. So, geh mal in Karstadt-Kaufhof rein. Also da in die Modeabteilung findet jetzt nicht so viel statt. Und das hat das halt anonymisiert. Aber jetzt kommt es ja wieder zurück. Und wenn du Einzelhandel gut gestaltest und gut kuratierst, dann ist es ja eigentlich schön für einen Endverbraucher. Denn du musst nicht fünfmal durch die Stadt laufen, sondern du läufst in einen Laden, hast eine tolle Auswahl und das ist doch eigentlich sinnvoll am Ende des Tages.
Würdest du auch sagen, dass, weil ich, sage ich mal, als E-Commercer, ich sag, wir als D2C-Companies, wir müssen uns mit Retail offline beschäftigen. Ich glaube 100% an Omnichannel. Ja. So, es ist nicht mehr nur online oder nur offline. Du musst es irgendwie technisch aufsetzen. Ja. Würdest du das Gleiche sagen für alle Offline-Händler? Die müssen auch Omnichannel denken?
Ja, absolut. Also ich sag das immer wieder und ich werde auch oft gefragt. Ja. Ich habe letztens in einem Vortrag gesagt, jemand, der mir noch einmal sagt, dass Omnichannel wichtig ist, dem schlage ich ins Gesicht. aber was ich eigentlich damit meine ist, du kannst nicht nur die Überschrift hinballern. Du kannst nicht nur sagen, komm, Omnichannel ist wichtig. Ja, ach was, so wissen wir irgendwie jetzt seit 10 Jahren. Ne? Aber die Wege dahin. Und die Wege, ich kann jetzt mittlerweile sagen, ich finde es eigentlich relativ easy. Ich will damit nicht sagen, dass wir es mega geil machen. Und da gibt es viel Potenzial sicherlich noch. Aber jetzt nimm mal No-Brainer. Mach ein vernünftiges CRM-System. Schaff dir Salesforce.
Was zahlt ihr im Jahr an Salesforce? Ist es im Millionenbereich?
Nein. Was? Das ist verschwindgeringst nicht. Aber das ist sau wenig Kohle. Das ist sau wenig Kohle dafür, was es eigentlich tatsächlich kann. So. Und jetzt pass auf. Jetzt nimm mal so einen No-Brainer. Nimmst ein CRM-System, nimmst du Salesforce. Nimmst du Lightning Service Cloud, weil reicht dir voll aus. Marketing-Automatisierungen, nimm doch einfach Klaviyo. Hat eine fertige Schnittstelle zu Salesforce, nutz es. So. Klaviyo, baust du deine Flows, Abandoned Cart, Browser Abandonment und so weiter. Dann sorgst du noch dafür, dass an Klaviyo auch noch deine Kasse, deine POS-Kasse dranhängt in deinem Store, weil das ist mega einfach zu verknüpfen. Dann hast du auch noch auf einmal die Verknüpfung, wenn du im Store einkaufst, bekommst du eine Follow-up-Nachricht mit deinem Kassenbon, bla bla bla. Wir können Upselling, Cross-Selling darüber machen. Das heißt, du hast sinnvolle, transaktionale, aber auch werbliche Sachen darüber. Ja. Ist doch mega. So. Nächster No-Brainer. Nimm Zendesk als Ticketsystem. So. Zendesk verknüpft 1:1 mit Klaviyo, wissen wir, ne? Also Open Ticket und sowas synchronisiert da rein. Also auf Basis dessen kannst du auch Kommunikation stattfinden lassen und synchronisiert auch in Salesforce rein. Mega. So. Das heißt, du hast in deinem CRM offene Tickets, Eskalationstickets, aber auch natürlich in deinem werblichen Bereich. Also schick mal einem Kunden nicht, der jetzt gerade einen scheiß Case hat, einen Tag danach, ey, wir sind so cool, hier hast du 50% Rabatt, sondern er sagt sich, ja, löse erstmal meinen Fall. Also diese Sensibilität auch kommunikativ zu schaffen. Ne? Nächster No-Brainer, versuch mal ein bisschen näher an den Kunden ranzukommen, nutzt Charles. So, ne? Mach WhatsApp-Marketing darüber. Mach das aber nicht Massen-Send-Out-mäßig, sondern nutzt Webhooks von Klaviyo und mach 1:1 Nachrichten da draußen, um zu sagen, okay, ich habe versucht, den erst per E-Mail zu erreichen, das hat aber nicht geklappt, weil ich keine Öffnungsquote drauf hatte. Auf Basis dessen schicke ich einen Webhook über Charles raus mit Abandoned Cart. So ist doch mega. So.
Geil.
Das heißt, du hast auf
das
einmal...
Das machen wir auch nicht, glaube ich. Das muss ich mir merken.
Ja, mach das. Die haben eine neue Integration mit Klaviyo. Das ist mega. Ja. Das funktioniert voll gut. Also du sparst halt effektiv Kohle dabei. So, nächster No-Brainer. Mach ein bisschen Loyalty an der Sache dran. Du hast einen Loyalty-Line.
Macht ihr das? Wir
machen das
Monat.
Jetzt demnächst.
Okay.
Aber das ist so der nächste No-Brainer, der eigentlich, No-Brainer ist falsch gesagt, aber du weißt, was ich damit sagen möchte. Ne? So dieses Grundsetup, dieser Blueprint, wenn du so möchtest. Ja? Dann nutzt eine POS-Kasse in deinem Store aus deinem Online-Shop. Egal welchen Online-Shop du nutzt, nutzt du Shopware, hast du eine POS-Kasse. Die POS-Kasse kannst du innerhalb von 5 Klicks und mit 3 Stunden eines Entwicklers umbauen, um Order from Store zu machen. Also die über 1 Million, die wir jetzt auf einmal machen, ist einfach umzusetzen. So. Und dieses
macht ihr das mit Shopware?
Ja, wir machen das mit Shopware. Shopware, POS-Kasse, ein bisschen umgeschrieben, zack, fertig.
Cool.
Ja, so. Und das sind so Sachen, wenn ich Omnichannel sage, dann sage ich nicht die Überschrift, dann sage ich dir die 5 Punkte. Und dann kommst du da relativ zügig eigentlich hin an diese Sache. Und auch alles Schnittstellen. Auch, ich möchte auch gar nicht so sehr abdriften. Ne? Aber es ist ja oftmals so eine Argumentation, ja, das geht nicht, weil das kann ich damit nicht verbinden. Stimmt nicht. Zapier. Geil. Zapier verbindet dir jede Scheiße. So, Make von Integromat verbindet dir jede Scheiße. So, also wir zum Beispiel, wir hatten mega den Struggle, diese ganzen Kassendaten. Ja? Das ist so ein Enterprise-System, Kassensystem, dass wir die tatsächlich reinbekommen. In Klaviyo, um Kommunikation stattfinden zu lassen. So, und dann hieß ja, geht nicht, ne? War ich auf der Euroshop oder im Kassenanbieter. So, der hat gesagt, ja, okay, da müssen wir echt mal so 12-Mann-Tage, müssen wir dann die Recherche verwenden. Ich sage, ja, spinnt ihr, ne? Und dann haben wir einfach Zapier genommen und die verbinden Daten von links nach rechts über so ein bisschen Feldmapping, mega einfach eigentlich. Und auf einmal funktioniert die Sache. So. Und auf einmal hast du diese Argumentation und diese Showstopper, auch technische Art und Weise, gibt es halt nicht mehr. Und das ist dann ganz, ganz spannend gewesen. Also das war so ein Mini-Blueprint, ne?
Geil.
Wenn du so möchtest. Ne?
Wir sind jetzt schon sehr weit. Hast du noch etwas auf der Seele, auf dem Herzen?
Ich habe sau viel noch auf der Seele. Nein, Quatsch. Wenn ich das zusammenfassen müsste, was wir gerade so machen, dann kann ich einfach immer nur sagen, erstens, Kulturfriststrategie zum Frühstück.
Mega.
Sau wichtiges geil. Zitat, extrem wichtiges Zitat.
Also wenn die Stimmung scheiße ist, bringt die geilste Strategie auch.
Der bringt dir gar nichts. Und sorg doch mal dafür, dass du die Offenheit besitzt, die Kultur, die Strategie bestimmen zu lassen. So, ist doch eine schöne Sache. Wäre doch mal eine nette Idee, auch mal so von unten nach oben zu denken, nicht immer von oben nach unten. Und ich glaube, die Offenheit muss man besitzen. Man braucht die Sensibilität auf dieses Thema, dass man das zulässt. Ja? Und da brauchst du Leute, die mitziehen. Und ich glaube, das ist wichtig, einfach mal machen, einfach mal nicht zu sehr drüber rennen, ab und zu mal gegen die Wand zu rennen, ab und zu aber auch mal durchzurennen.
Geil. Es hat richtig viel Spaß gemacht,
Dieter.
Viel geiler Inhalt. Danke. Wo kann man dir schreiben, wenn man jetzt auf den Marktplatz kommen will oder Warmland offline bei euch verkaufen?
Ja, schreib mir auf LinkedIn.
Also, wir verlinken es
genau.
Schreib hier mir auf LinkedIn in den Shownotes. Wir als Snox gehen auch bald online. Ich bin gespannt, was da geht.
Geil.
Was glaubst du, macht so ein Snox im Jahr bei euch, könnte Umsatz machen? Das als abschließende Frage.
120.000 Euro.
Geil. Die nehmen wir mit.
Die nehmen wir mit.
Danke dir, dass du da warst.
Dankeschön.
Ciao, ciao.
Ciao.